herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Jörg Maywald. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Wir sprechen ja über ein sehr wichtiges Thema heute, gerade jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Situation. War das Thema Gewalt auch öfter in den Medien. Es ging um Gewalt von Eltern gegenüber Kindern. Und heute liegt der Fokus eher in dem Thema Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Dazu haben Sie ja auch ein Buch geschrieben. Und bevor wir starten und ins Thema einsteigen, würde ich Sie ganz gerne einmal vorstellen. Falls ich etwas vergesse, dürfen Sie sehr gerne ergänzen.
Immer.
Sehr schön. Professor Dr. Jörg Maywald, Sie sind studierter Soziologe, Psychologe und Pädagoge sowie Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums. Sie waren viele Jahre in der Jugendhilfe, im Jugendgesundheitsbereich und in der Erwachsenenbildung tätig. Seit 1995 waren Sie langjähriger Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, seit 2002 Sprecher der Nationalen Koalition Deutschland, Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, seit 2011 Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam, seit 2019 Mitglied im Bundesjugendkuratorium und basierend auf Ihrem Wissen, auf allen Punkten, Stationen, die ich gerade vorgelesen habe, ja, und Ihren langjährigen Erfahrungen, haben Sie unter anderem auch ein Buch geschrieben, welches den Titel trägt, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Und darüber wollen wir ja auch heute sprechen. Bevor ich jetzt weiterspreche, gebe ich einmal den Ball an Sie und frage, ob Sie noch etwas Wichtiges ergänzen möchten zu Ihrer Person.
Nein, das ist ganz wunderbar. Wir können einfach loslegen.
Okay, sehr gerne. Ja, ein sensibles Thema, gerade für Eltern, wenn sie dann irgendwann das erste Kind oder auch das zweite, das ist ja unabhängig davon, aber in fremde Hände irgendwann geben. Man will sein Kind ja auch sicher und beschützt wissen. Und das ist tatsächlich ein Thema, was vielleicht auch nicht so die Bekanntheit hat oder nicht in allen Köpfen präsent ist, aber es kommt immer wieder auch zu Gewalt von Fachkräften gegenüber Kindern. Und diese Gewalt kann ganz unterschiedliche Formen haben. Darüber werden wir gleich auch sprechen, welche Formen das alles sein können. Aber mal zum Einstieg. Wir haben gesagt, Sie Kinderrechte, Kinderschutz, Sie waren in der Jugendhilfe. Seit vielen Jahren sind das Ihre Arbeitsschwerpunkte. Was hat Sie denn dazu gebracht, ein persönlicher Einstieg, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
Nun ja, der Ausgangspunkt für mich ist das Kind. Und Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, seit nunmehr 20 Jahren auch gesetzlich in Deutschland verankert. Das ist so der rechtliche Ausgangspunkt. Aber natürlich gibt es auch immer biografische Ausgangspunkte. Wir alle sind ja als Kinder auch mit Erfahrungen nicht nur positiven konfrontiert. Und bei mir war das zum Beispiel die Erfahrung, dass ich in einem Kindererholungsheim zum Essen gezwungen worden bin. Nicht von meinen Eltern, sondern von pädagogischen Fachkräften. Gut, das liegt viele Jahre, Jahrzehnte zurück. Aber ich weiß natürlich, dass dieses Thema heute auch noch bedeutsam ist und dass Gewalt gegen Kinder oder Fehlverhalten nicht nur in den Familien vorkommt, sondern auch in den Institutionen. Also dort, wo wir ja unsere Kinder eigentlich hingeben, in der Hoffnung und in der Erwartung, dass dort zu ihrem Wohl gearbeitet wird. Aber das ist eben leider nicht überall und nicht immer der Fall.
Und Sie hatten gerade auch gesagt, das Recht, also Kinderrechte zu Beginn, am Anfang auch, als wir gesprochen haben, dass es aktuelle Diskussionen gibt, dass sich da auch viel verändert hat. Könnten Sie etwas zu der Entstehung und zu den Veränderungen in den Kinderrechten sagen?
Ja, die Kinderrechte sind nicht ein sehr altes Thema, eigentlich nicht älter als ein, zwei Generationen und noch zu Beginn des bürgerlichen Gesetzbuches beispielsweise, um bei dem Thema Gewalt zu bleiben, gab es ein Recht des Vaters, jetzt wörtlich angemessene Zuchtmittel gegenüber Kindern auszuüben. So stand es im Jahre 1900 im bürgerlichen Gesetzbuch. jetzt 100 Jahre später oder 120 Jahre genau genommen sogar, haben wir ein Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Das zeigt schon, wie unglaublich stark und auch historisch betrachtet schnell sich das Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern, von Eltern zu Kindern gewandelt hat. Und ganz besonders wichtig war sicherlich die UN-Kinderrechtskonvention, die jetzt seit gut 30 Jahren verabschiedet worden ist. Deutschland hat sie ratifiziert, sich also dazu bekannt, sie auch innerstaatlich umzusetzen. Und in dieser Kinderrechtskonvention, die so etwas ist wie ein weltweites Grundgesetz für alle Kinder, sind Schutzrechte, Förderrechte und aber auch Beteiligungsrechte von Kindern festgelegt. Und das ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt für alle, die Kinder eben nicht nur als Träger von Bedürfnissen, sondern auch als Rechtssubjekte ansehen.
Könnten Sie uns was zu Schutzrechten und Beteiligungsrechten und Förderrechten nochmal sagen, wie sich diese alle unterscheiden?
Ja, gerne. Also historisch die ältesten Rechte sind die Schutzrechte. Schon vor 200 Jahren gab es zum Beispiel Arbeitsschutzrechte, dass Kinder nicht mehr 12 Stunden in den Bergwerken schuften durften, sondern nur noch weniger Stunden. Das waren ja so allererste Fortschritte. Die Förderrechte sind etwas jünger, zum Beispiel das Recht auf Bildung gehört dazu, aber auch auf gesundheitliche Fürsorge. Und die Beteiligungsrechte sind die historisch gesehen jüngsten Rechte, eigentlich erst so einige wenige Jahrzehnte alt. Vielleicht noch ein bisschen genauer, zu den Schutzrechten gehört nicht nur das Recht auf Schutz vor Gewalt. In Deutschland, wenn wir von Kinderschutz sprechen, meinen wir ja meistens Gewaltschutz. Aber dazu gehört auch beispielsweise das Recht auf Schutz vor Unfällen, vor gesundheitlichen Gefahren, zum Beispiel was saubere Luft und gesundes Essen angeht. Medienschutz ist auch ein wichtiges Kinderschutzrecht. Aber auch das Recht des Kindes auf Schutz seiner Privatsphäre und nicht zu vergessen, das besonders wichtige Recht jedes Kindes auf Schutz vor Diskriminierung. Es gilt als das wichtigste Schutzrecht überhaupt. Zu den Förderrechten, ich habe gerade schon die Bildung erwähnt, aber eben auch eine soziale Sicherheit gehört dazu, gesundheitliche Fürsorge gehört dazu und nicht ganz unwichtig, eins meiner Lieblingsrechte, sogar jedes Kind hat ein Recht auf Spiel. Freizeit, Ruhe, Erholung, künstlerische und kulturelle Betätigung, alles wichtige Förderrechte. Und die Beteiligungsrechte, da gibt es vor allem übrigens den Artikel 12 in der Kinderrechtskonvention, der nicht nur beinhaltet, dass Kinder ihre Meinung äußern dürfen, das selbstverständlich klar auch, aber auch, und das ist gerade für junge Kinder besonders wichtig, dass sie ein Recht haben, gehört zu werden, dass wir ihre Signale wahrnehmen. Und auch, dass die Sichtweise des Kindes, Kinder reden ja, wenn sie so jung sind, nicht in ganzen Sätzen. Sie sprechen oft gar nicht, noch nicht. Und dass ihre Signale wahrgenommen und auch bei den sie betreffenden Entscheidungen berücksichtigt werden.
Ja, sehr spannend, auch zu erfahren, dass das gar nicht so langjährige Themen sind, sondern sich das wirklich nach und nach jetzt erst entwickelt hat in den letzten Jahren. Und wenn wir jetzt mal von den Rechten vielleicht auch auf Nicht-Erachtung dieser Rechte schauen, beziehungsweise auch von Gewalt sprechen oder Fehlverhalten auch von Fachkräften, erst einmal zum Grundverständnis. Dieses Wort Gewalt löst ja bei vielen vielleicht erstmal so was ganz, ganz Heftiges aus. Vielleicht könnten Sie uns einmal reinholen, welche Formen der Gewalt es denn überhaupt gibt.
Ja, gerne. Vielleicht ist da auch ganz hilfreich zu Beginn ein kleiner Blick auf dieses Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung. Es gibt dort nämlich im bürgerlichen Gesetzbuch einen zweiten Satz, der, glaube ich, ein bisschen schon das Feld aufmacht. Dort heißt es nämlich körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen, ganz, ganz wichtig, und andere entwürdigende Behandlungen sind unzulässig. So heißt es im Paragraph 16, 31 Absatz 2 BGB. Und das macht schon mal deutlich, dass Gewalt ja zum einen nicht nur körperliche Gewalt ist, sondern ganz besonders auch seelische Verletzungen. Dazu gehören natürlich auch Gewalt durch Unterlassen, das, was wir dann Vernachlässigung nennen, etwas nicht zu tun, obwohl es das Kind dringend braucht. Das kann die körperliche Versorgung sein, das kann aber auch die Ansprache sein. Ein Kind, mit dem nicht mehr gesprochen wird. Oder dessen Bedürfnisse nach medizinischer Betreuung nicht eingelöst werden. Auch das sind ja Formen der Vernachlässigung. Und nicht zu vergessen natürlich auch sexualisierte Gewalt, die hier mit dazugehört. Vielleicht auf die Kita bezogen gleich mal ein Hinweis. Ganz im Vordergrund steht sicherlich seelische Gewalt gegen ein Kind. Und ich kann gerne ja mal ein Beispiel nennen, damit das auch so ein bisschen plastisch vor Augen kommt. Ein Fallbeispiel, das mir so berichtet worden ist, aus einer Kita, es ging um eine Krippengruppe, die also einen Ausflug machen wollte und gerade schon fertig angezogen war, als eine Fachkraft feststellte, dass ein Kind eine volle Windel hat und unbedingt, bevor nun die Gruppe da aufbrechen kann, eben nochmal gewickelt werden muss. Das war nicht so sehr erfreulich für die Kinder, die jetzt auf warten mussten, nicht für das Kind, was eigentlich losgehen wollte, aber es nochmal gewickelt werden musste. Und auch die Erzieherin war nicht amused, darüber jetzt nochmal extra Zeit aufwenden zu müssen. Das ging noch halbwegs glimpflich ab. Es gab so ein kleines Gerangel um das Wickeln, aber irgendwie funktionierte es. Aber dann, als die Erzieherin mit dem Kind zurückkam, sagte sie vor den versammelten anderen Kindern, hier kommt der kleine Hosenscheißer, wegen dem ihr alle so lange habt warten müssen. Und das geht gar nicht. Das ist wirklich Beschämung. Das ist Entwürdigung eines Kindes vor den anderen. Dieses Kind kann nichts dafür, dass es nun nochmal gewickelt werden muss. Und diese kleinen seelischen Verletzungen, die wirken doch sehr nach. Manchmal sind sie sogar schlimmer, als wenn das Kind irgendwie einen Klaps mal bekommt. Es ist oft nachhaltiger wirken, seelische Verletzungen, als manches andere. Und das gibt es natürlich in jeder Einrichtung auf die eine oder andere Weise. Mal schwerwiegender, mal eher geringfügig. Und ich glaube, den ersten Fehler, den übrigens eine Kita machen kann, wäre zu sagen, bei uns gibt sowas nicht. Das ist so nicht. Man muss nur die Augen aufmachen. Niemand ist perfekt. Und entscheidend ist, dass wir dafür sensibel sind, dass wir es in den Blick nehmen, dass wir es nicht verleugnen oder verschweigen, dass wir einfach immer besser werden. Denn Fehlverhalten gibt es in allen Berufen und natürlich auch im pädagogischen Bereich. Und entscheidend ist, dass wir hier ein Augenmerk drauf legen.
Absolut, ja, ein sehr schönes Beispiel, um das greifbar zu machen. Könnten Sie uns weitere Beispiele nennen für auch andere Formen von Gewalt, die zum einen jetzt in der Kita vorkommen und zum anderen haben Sie auch lange Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe und dass wir vielleicht auch da reingehen und schauen, ob es da Unterschiede gibt?
Ja, vielleicht zunächst mal zu den Formen. Also es gibt schon im seelischen Bereich sehr unterschiedliche Formen der Verletzung von Kinderrechten. Nehmen Sie das ständige Vergleichen mit anderen Kindern. Also du kannst immer noch nicht, was der oder die andere schon längst drauf hat. Das kann Kinder auch so entmutigen, immer wieder verglichen zu werden. Oder auch die Bevorzugung von Lieblingskindern. Auch das ist eine seelische Zurücksetzung, ja, eben der anderen, die dann keine Chance haben. Oder dann das Anschreien, was ja auch eine Form seelischer Gewalt gegen Kinder ist, kommt auch in Kitas ab und zu. Nicht jetzt häufig, aber es kommt vor. Natürlich auch die Diskriminierung, also aufgrund irgendeines Merkmals, ob es die Hautfarbe ist, ob es die Sprache ist oder die Religionszugehörigkeit, die Diskriminierung von Kindern gehört dazu. Dann aber natürlich auch körperliche Aspekte wie der Essenszwang. Auch heute noch gibt es das in Einrichtungen, dass Kinder gezwungen werden, etwas zu kosten oder keinen Nachtisch bekommen, wenn sie etwas nicht vorher gekostet haben. Ähnliches oder auch rigide Schlafenszeiten. Man kann ein Kind zwar nicht zum Schlafen zwingen, aber man kann drängeln und Druck ausüben natürlich. Die Kontrolle des Toilettengangs, die unangemessen ist, aber auch Zerren, Schubsen, auch mal eine körperliche Bestrafung kommt glücklicherweise nicht häufig vor. Aber es gibt es auch das Fixieren im Krippenbereich. Das sind jetzt alles schon körperliche Aspekte, wo Kinder angeblich zu ihrem Wohl festgebunden werden mit einer Mullbinde am Stuhl, damit sie nicht umkippen. Aber es könnte man auch auf andere Weise, eben auch kindgerechte Weise tun. Natürlich Vernachlässigungsaspekte, sei es, dass Aufsichtspflicht verletzt wird oder auch gesundheitliche Fürsorge. Manchmal auch, ohne dass es so im Blick ist, eine Kindergruppe, die in den Wald geht und den Zeckenschutz vergisst. Gut, das kann mal passieren. Wir sind alle nicht perfekt, aber man muss natürlich ein Auge drauf haben oder die Sonnenhüte nicht vorhanden sind, was dann eben auch mit einer gewissen gesundheitlichen Vernachlässigung einhergehen wird. Dann Nähe-Distanzregulation, jetzt kommen wir so in den Bereich der sexualisierten Gewalt, dass da auch durchaus nicht immer schwerwiegende, aber doch nicht ganz selten gewisse Übergriffigkeiten stattfinden, sei es, dass ein Kind auf den Schoß genommen wird, wenn es dies eigentlich gar nicht benötigt. Manchmal brauchen Kinder auch körperlichen Trost, aber nicht immer ist das angemessen. Oder ein Kind, was eine Rückenmassage erhält, obwohl es eher der Beruhigung und dem Wohlwollen der Fachkraft entspricht und gar nicht das Kind davon profitiert, bis hin tatsächlich auch zu manifest sexuellen Übergriffen, die wir glücklicherweise nicht so häufig haben, aber eben auch in der Kita immer wieder auch leider erleben müssen. Oder auch beispielsweise ein Kind, das ihnen an die Brust fasst und sie tun nichts dagegen. Auch das ist ja, das Kind will es zwar, es ist jetzt nicht gegen den Willen des Kindes, aber das Kind überschreitet eine Grenze und sie lassen es einfach zu. Und das Kind macht dann nicht diese so wichtige Lernerfahrung, dass es zwar ausdrücken kann, wie gern es einen Erzieher oder eine Erzieherin hat, aber eben auch hier Privatgrenzen eingehalten werden müssen. Auch so etwas kommt durchaus vor. Sie haben dann noch die Frage nach den vielleicht besonderen Merkmalen der Kita gegenüber anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Kita ist ja übrigens auch Kinder- und Jugendhilfe. Aber ich weiß schon, was Sie meinen. Also zum Beispiel eine Heimeinrichtung oder eine Jugendfreizeiteinrichtung oder Pflegefamilien. Oder, ich glaube, die Formen sind gar nicht so unterschiedlich. Was sicherlich verschieden sein kann, ist, dass ja unterschiedliche alte Kinder in den verschiedenen Einrichtungen, also in der Kita eben, ist ja klar, eben alles im vorschulischen Bereich. Und da sind natürlich besonders die Pflegehandlungen auch sehr sensible Bereiche, wo Übergriffe vorkommen können. Das ist bei älteren Kindern natürlich nicht mehr in der Weise der Fall, wo dann eher psychische Fehlverhaltensweisen zum Beispiel in der Verbindung von Liebe und Leistung zu erwarten sind. Also dass Kinder unter Druck gesetzt werden, etwas schon zu können oder tatsächlich auch in der Schule gut zu sein, sonst mag ich dich nicht mehr. So, solche Dinge gibt es da eher bei den etwas älteren Kindern und bei den Jugendlichen sicherlich, dass Autonomiebestrebungen, auch Konflikte, die diesem Alter ja zur Realität dazugehören, nicht kindgerecht behandelt werden, dass Jugendliche unnötig eingeschränkt werden oder aber übrigens auch gefährliche Freiheiten bekommen und nicht mit Grenzen und Regeln konfrontiert werden, über die man natürlich auch verhandeln können muss und wo es auch Konflikte geben kann, aber die auch für Jugendliche sehr, sehr wichtig sind zu ihrem Schutz, aber auch zu ihrem dann eben allmählich selbstständig werden.
Ja, ein breites Spektrum. Mir stellt sich auch die Frage, welche Ursachen liegen diesen Fehlverhaltensweisen von Fachkräften denn zugrunde?
Zunächst mal gibt es nie nur eine Ursache. Es gibt in der Regel verschiedene Ursachen, die dann miteinander zusammenhängen und auch zusammenwirken. Natürlich spielt der Einzelne oder die Einzelne eine Rolle. Natürlich gibt es biografische Gründe dafür, vielleicht auch selbst erfahrene Gewalt, die nicht verarbeitet worden ist. Da ist mir übrigens wichtig zu sagen, dass auch Mitarbeitende, die selbst Gewalt erfahren haben, nicht automatisch diese weitergeben müssen. Wir sind alle lernfähig und können uns glücklicherweise verändern. Aber gerade wenn die eben nicht in den Blick genommen worden ist, wenn dazu kein Zugang besteht, dann kann es auch zu diesen Wiederholungen kommen. Also das ist der eine Punkt. Individuelle Belastungen häufig in der eigenen Lebensgeschichte. Dann situative Überforderungen, natürlich Stresssituationen, klar. Aber auch andere Faktoren. Beispielsweise wissen wir, dass Teams, die einfach nicht gut funktionieren, wo es Konkurrenz, vielleicht sogar Rivalität gibt, wo es Konflikte gibt, die nicht angegangen sind oder auch Leitungen, die nicht gut funktionieren. Das natürlich auch ein Risikofaktor für Fehlverhalten darstellt. Und nicht zu vergessen auch strukturelle Ursachen, also chronische Überforderungen, chronischer Personalmangel beispielsweise, kann natürlich auch dazu beitragen. Es gibt also ein Ursachenbündel, die dann in einer Krisensituation zu Fehlverhalten oder auch Gewalt gegen Kinder führen.
Und welche Folgen hat das für Eltern und für Kinder?
Na, die Folgen sind auf sehr unterschiedlichen Ebenen anzusiedeln. Natürlich das betroffene Kind, klar, das vor allem im seelischen Bereich Folgen davonträgt. Übrigens auch bei körperlichen Übergriffen sind die seelischen Verletzungen oft die nachhaltigeren. Manchmal auch körperliche Folgen, natürlich, wenn Kinder verletzt werden. Aber auch im psychosomatischen Bereich, dass ein Kind beispielsweise Bauchweh, Kopfweh entwickelt oder sich sehr niedergeschlagen fühlt mit auch körperlichen Symptomen. Auch, dass Kinder ihre geistigen Leistungsfähigkeiten nicht mehr ausspielen können. Auch das kann eine Folge sein. Aber natürlich auch hat es Folgen für die anderen Kinder, für die Gruppe der Kinder, die vielleicht Angst bekommen. Könnte mir das selbst auch so passieren, wie ich es jetzt hier erlebt habe. Also ein Klima der Angst kann entstehen. Übrigens auch die Fachkräfte können verunsichert sein und wenn nicht angemessen darauf reagiert wird, wo wird das enden, werde ich da sogar mitverantwortlich gemacht und natürlich auch das Image der Einrichtung, der Leitung, des Trägers kommt zu Schaden. Selbstverständlich, die Eltern sind betroffen, Eltern von Kindern, die vielleicht nicht unmittelbar jetzt hier eine Rolle gespielt haben, fragen sich, hat mein Kind vielleicht auch so etwas abbekommen? Ich habe es gar nicht gemerkt. Wie soll ich reagieren? Ich höre auch von Eltern häufig den Hinweis, dass ich mich nicht traue, etwas zu sagen. Und Angst habe, dass, wenn ich es anspreche in der Kita, das wieder auf dem Rücken meines Kindes ausgetragen wird und dass es dann noch mehr darunter leidet. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum ich mich für unabhängige Beschwerdestellen ausspreche, und zwar unabhängig von der Kita. Also auf allen Ebenen hat es negative Folgen. Umso wichtiger ist es, das anzugehen, das Thema.
Absolut. Und zum Thema Angehen haben Sie ja auch ein Schutzkonzept entwickelt und thematisieren das ja auch in Ihrem Buch. Was beinhaltet denn dieses Schutzkonzept?
Zunächst einmal ist es nicht nur mein Thema, sondern Schutzkonzepte sind ja in der Fachdiskussion ein Thema an vielen Stellen. Und wir haben einen gewissen Erfolg auch schon erreicht, dass nämlich im Bundeskinderschutzgesetz seit 2012 ja auch verankert ist, dass jede Einrichtung zur Erlangung der Betriebserlaubnis zumindest zwei Elemente eines Schutzkonzeptes auch verwirklicht haben muss. Zum einen, dass es Beteiligungsmöglichkeiten geben muss für Kinder und auch Beschwerdeverfahren. Das haben wir schon drin im Gesetz, aber leider noch nicht umfassend ein Schutzkonzept. Das hoffen wir noch erreichen zu können durch gesetzliche Reformen, denn dazu gehört eine ganze Menge mehr. Vor allem natürlich, dass ich bleibe jetzt mal bei den Kitas, aber auch andere Einrichtungen, sich Gedanken darüber macht, welche Gefahren oder Gefahrmöglichkeiten gibt es eigentlich? Also das, was wir so als Risikoanalyse bezeichnen. Also welche Risiken, an welchen Stellen, an welchen Orten in einer Einrichtung gibt es? Da übrigens können durchaus auch Kinder beteiligt werden. Gehen Sie mal mit 2, 3 Kindern durch die Kita und fragen Sie mal, wo fühlt ihr euch wohl und wo nicht?
Ja.
Und die Kinder können Ihnen ziemlich genau sagen, was eben gute Orte sind, wo es manchmal richtig schwierig wird und was man vielleicht hier ändern könnte. Also ich plädiere sehr dafür, bei einer solchen Risikoanalyse auch die Kinder, natürlich auch die Jugendlichen zu beteiligen. Das ist ja nochmal mehr auf der Hand liegend. Daraus dann, und das ist übrigens etwas, was das gesamte Team machen sollte, nicht nur die Leitung, sondern da müssen alle mitwirken, die Frage eines Verhaltenskodex, also was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, also ein grüner und ein roter Bereich, klare No-Gos auch zu definieren, vielleicht auch einen gelben Bereich, also wo es ein bisschen drauf ankommt, auf die Einzelsituation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch viele weitere Elemente gehören zu einem Schutzkonzept. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass schon in Einstellungsgesprächen über Kinderschutz gesprochen werden sollte, damit es ganz klar ist, dass der Schutz der Kinder hier Vorrang genießt und was das im Einzelnen eben auch bedeutet. Es sollte sowas wie eine Selbstverpflichtungserklärung geben, wo auch neue Mitarbeitende wissen, worauf sie sich einlassen und auch wissen, dass das einen hohen Stellenwert hat.
Sehr schön. Und abschließend hätte ich noch die Frage für den Fall, dass es gerade auch Fachkräfte hören, die vielleicht auch Gewalt beobachtet haben von Kolleginnen oder Kollegen oder auch die Leitungskräfte, die das sehen und wissen, ja, das ist ein Thema bei uns. Was haben Sie denn für Empfehlungen, wenn Gewalt herrscht oder ja, das Bewusstsein darüber auch herrscht, aber es irgendwie nicht angesprochen wird oder nicht angegangen wird? Wie kann damit umgegangen werden?
Ich glaube, zunächst mal ist es eine Frage der Haltung diesem Thema gegenüber. Das heißt, dass wir nicht den Fehler machen sollten zu meinen, bei uns gibt's das nicht. Damit geht's eigentlich los. Überhaupt eine Offenheit diesem Thema gegenüber und bewusst sich anschauen, wo haben wir Schwachpunkte. Das ist ja in allen Berufen der Fall und hier eben auch. Das ist der erste Punkt. Wenn es dann einen Vorfall geben sollte, und das kann ja im Alltag häufig der Fall sein, ist natürlich auf der Hand liegen, zunächst mal das kollegiale Gespräch zu suchen, auch in einer ruhigen Situation, nicht wenn es vertieft wird vor den Kindern, da müssen wir auch aufpassen, ja, auch Mitarbeitende nicht zu beschämen, sondern da auch einen geschützten Raum zu wählen. Und in den meisten Fällen ist das auch damit ausreichend bearbeitet. Vielleicht muss manchmal einem Kind auch eine Entschuldigung gegenüber ausgesprochen werden. In manchen Fällen müssten auch die Eltern informiert werden, dass da leider etwas passiert ist, was aber auch Konsequenzen gehabt hat, damit die Eltern eben auch hier beruhigt sind. Es kann aber auch Fälle geben, wo dieses kollegiale Gespräch nicht ausreicht. Übrigens auch, weil sich manchmal schwierige Dynamiken ergeben. Stichwort, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Also da muss man aufpassen. In solchen Fällen oder auch wenn Sie Angst haben, eine Kollegin, einen Kollegen anzusprechen, dann ist es wirklich Leitungsaufgabe. Mhm. Und dazu gehört ja dann sowohl der Schutz der Kinder, aber auch der Mitarbeiterschutz und die Mitarbeiterfürsorge. Das ist wirklich Leitungsangelegenheit. Wenn es dann einen noch schwerwiegenderen Charakter hat, dann kann es auch Meldepflichten beinhalten. Das ist ja auch im SGB 8, im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgelegt, dass bei Beeinträchtigungen des Kindeswohls die Aufsichtsbehörden informiert werden müssen. Und in noch schwerwiegenderen Fällen kann es auch arbeitsrechtliche oder auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Das kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber auch darauf müssen wir natürlich vorbereitet sein.
Absolut. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Thema und ja, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für die Einblicke, für die Impulse und möchte gerne nochmal darauf hinweisen, dass das Buch auch unten in der Videobeschreibung zu finden ist für all diejenigen, die sich noch mehr mit dieser Thematik beschäftigen möchten und alle Fragen an Herrn Maywald können gerne über uns gestellt werden. Wir würden diese dann weiterleiten. Ja, ich hoffe, dass das Video viele Menschen erreicht und ja, sage ganz herzlich Danke.
Vielen Dank auch nochmals für das Gespräch. Dankeschön.